wie kann ich das Ding für mich nutzen? Wie macht das Ding meine Hausaufgaben für mich? Oder keine Ahnung, oder irgendwas anderes. Wie schreibt das Ding meine Reizwortgeschichte über den Pinguin mit dem Cowboy?
Hallo und herzlich willkommen beim Edufunk. Ich bin Anna.
Und ich bin Christian. Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Christian, die KI ist ja jetzt wirklich bei allen Menschen gerade in aller Munde sozusagen. Und eigentlich hört man nur, wie schlecht das Ganze ist und viel zu wenig, was es eigentlich ist.
Ja, oder das andere Extrem. Man hört dann nur, warum das das absolute Muss ist. Ja, das ist KI so geil und überhaupt, nehmt es bitte her und es wird alles verändern. Ja, wie dem auch sei. Jeder spricht gefühlt, was er damit machen kann, aber eigentlich weiß doch keiner so wirklich, wie das Ding eigentlich funktioniert.
Was das eigentlich ist. Ja.
Genau. Und die Anna und ich, wir haben uns heute gedacht, heute bringen wir etwas Licht ins Dunkel. Wir werden uns heute den Spezialisten schlechthin mit dazu ziehen, der uns und auch dir heute erklären wird, wie KI eigentlich funktioniert, damit man die Welt, die dahinter steht, vielleicht besser verstehen kann.
Christian, jetzt verrat doch endlich, bevor du da lange um den heißen Brei herumredest, wer ist denn unser heutiger Gast?
Ja, ich könnte da jetzt ewig rumschwadronieren und ausschweifen.
Wir kennen dich.
Lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen, Professor Dr. Andreas Dengel.
Hallo Andreas, schön, dass du bei uns bist.
Hi Andi.
Hi, danke für die Einladung.
Andreas, sau cool, dass du da bist. Du bist ja heute zugeschaltet aus Frankfurt am Main. Stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz vor.
Richtig. Wie man vielleicht das schon hört, komme ich jetzt nicht aus Frankfurt direkt, sondern eigentlich sehr heimatnah bei euch. Also ich komme aus Ringsburg ursprünglich, hab dann in Passau studiert unten und genau, dann irgendwann mal erstmal nach Würzburg gezogen, dann nach Frankfurt und ja, ich habe jetzt hier seit 2 Jahren die Professur für Didaktik der Informatik, komme also auch aus dem Lehramt und beschäftige mich eigentlich vor allem so mit Virtual Reality, Augmented Reality, aber jetzt seit dem ganzen ChatGPT-Hype natürlich auch ein bisschen mit dem Thema künstliche Intelligenz.
Mhm. Andi, wir haben dich zuerst angekündigt, dass du der Profi bist bezüglich KI, aber wir würden jetzt einmal gern wissen, was ist denn KI eigentlich? Weil man redet zwar über die ganzen Nachteile, die das Ganze mit sich bringt, aber was das tatsächlich ist, glaube ich, wissen die wenigsten.
Gut, ich sag mal, KI ist natürlich wie so viele Begriffe einfach ein gigantischer Begriff, den wir schon ganz, ganz lang auch verwenden. Das, worüber wir jetzt eigentlich vor allem sprechen zurzeit, das ist alles, was in Richtung Machine Learning geht. Also KI ist erstmal als grober Begriff alles, jedes Programm, was irgendwie Entscheidungen für sich selbst treffen kann, was quasi auch seinen eigenen Algorithmus verändern kann, damit es bestimmte Entscheidungen trifft. Und wenn wir jetzt von diesen ganzen Machine Learning-Geschichten reden, dann ist das eben alles, was so ein bisschen tiefer reingeht und womit wir jetzt auch arbeiten. Also zum Beispiel ChatGPT ist letztlich eine Form der generativen KI. Also generative KI ist alles, wo aus bestimmten Input-Daten dann neue Daten erzeugt werden. Also eben zum Beispiel, ich gebe einen kurzen Textprompt ein und kriege dann eine ganze Kindergeschichte raus oder was weiß ich was. Oder gebe einen kurzen Text ein über einen, ja, wir haben schon gesagt, nachher geht es ein bisschen um Pinguine und ich gebe kurz einen Spoiler. Spoiler. Ich gebe kurz einen Text ein mit einem Pinguin mit einem Cowboy-Hut und dann kriege ich einen Pinguin mit einem Cowboy-Hut raus als Bild. Das ist natürlich diese generative KI, wo wir dann eben da reinkommen, dass wir tatsächlich selber Daten erzeugen. Das ist jetzt eigentlich so das, was jetzt gerade aktuell ist. Aber künstliche Intelligenz als allgemeines ist noch ein viel, viel größerer Begriff und umfasst dann für mehr.
Kannst du uns jetzt als echte Intelligenz vielleicht ganz kurz erklären, wie kann man sich denn jetzt mal ganz grundsätzlich die Funktionsweise von der künstlichen Intelligenz vorstellen?
Also ich stelle mir das immer ganz gern so vor wie eine Wunderlampe. Und zwar, wenn du überlegst, okay, du hast eine Wunderlampe und reibst dran, kommt ein Flaschengeist raus. Und im Endeffekt äußerst du ja dann irgendeinen Wunsch und sagst, okay, das sind meine Eingabedaten, mein Text zum Beispiel hier. Schreibe mir eine Kindergeschichte über den Pinguin mit dem Cowboy-Hut, was weiß ich was. Das sind dann meine Eingabedaten. Und dann letztlich dieser Flaschengeist, die künstliche Intelligenz, versucht dann ihr Allerbestes, um genau diesen Wunsch zu erfüllen. Und diese Wunscherfüllung, das ist das Interessante an KI, funktioniert über Wahrscheinlichkeiten. Also letztlich ist eigentlich alles, was über KI gemacht wird, sind bestimmte Wahrscheinlichkeiten, Wortwahrscheinlichkeiten, Zahlenwahrscheinlichkeiten, Pixel, Farbwahrscheinlichkeiten und so weiter und so fort. Es gibt auch diesen Ausspruch, ja, ChatGPT ist ein stochastischer Papagei. Im Prinzip, also vom Verständnis her, dass einfach die wahrscheinlichsten Wörter und die wahrscheinlichsten Textpassagen einfach immer genommen werden und einfach nur ein bisschen randomisiert, ein bisschen durchgemischt werden, damit man dann am Ende eben einen möglichst flüssigen Text rauskriegt, der aber auch ein bisschen Variation drin hat. Und das verwende ich eben ganz gerne, diese Analogie. Flaschengeist, ich gebe was rein und der Flaschengeist tut sein Bestes nach bestem Wissen, also nach bestem Wissen über Wahrscheinlichkeiten zum Beispiel, diesen Wunsch dann entsprechend auch zu erfüllen. Und das ist so, ich sag mal, von den meisten jetzt gerade populären Anwendungen ist das eben so der Kern, dass man ein neuronales Netz dass ein neuronales Netz der Kern ist, was ich eben hier als diesen Flaschengeist bezeichne, dieses neuronale Netz mit diesen verschiedenen Neuronen, die verknüpft sind und dann die Ausgabedaten, die dann letztlich das sind, was ich dann tatsächlich rausbekommen will, hoffentlich.
Was sind denn jetzt Algorithmen und vor allem, was hat denn das Ganze jetzt mit Pinguinen zu tun?
Ja, okay. Das sind jetzt natürlich zwei ganz verschiedene Fragen. Kommen wir erstmal auf die Algorithmen selber.
Aber sehr gute Fragen, ja?
Ja. Die Fragen. Also normalerweise üben wir das Beste mit dem Pinguin nehmen wir natürlich als zweite Frage auf.
Natürlich.
Aber die erste Frage mit dem, was ist jetzt eigentlich so ein Algorithmus? Ich sag mal, wenn wir von Algorithmen sprechen, dann denken wir eigentlich immer an Computer. Muss es aber eigentlich tatsächlich nicht sein. Also ein Algorithmus ist eigentlich nichts anderes als eine klar definierte Handlungsabfolge, die meistens irgendein Problem lösen soll, also sozusagen eine Vorschrift zum Lösen von einem Problem. Mhm. Und das kann genauso gut einfach nur ein Kochrezept sein oder ein Backrezept. Also ich bin einer der allerschlechtesten Menschen, wenn es ums Backen geht, überhaupt. Aber wenn man so ein Rezept von vorn nach hinten verfolgt, also quasi schlag die Eier auf, ein bisschen Mehl dazu, ein bisschen Milch rein, dann rühre so lange um, bis dann dieser Teig entsteht.
Ein bisschen Erfahrung hast du ja doch.
Mit der Grundplatte natürlich.
Kannst du sonst ein bisschen herleiten.
Ja, wunderbar.
Also, ich kann das schon machen, was dann rauskommt. Das ist halt die andere Frage. Das ist quasi auch ein Algorithmus. Ich meine, ich habe meine Eingabedaten, meine Zutaten, habe dann meinen Algorithmus, so arbeite ich das Ganze ab und dann am Ende habe ich ein Problem gelöst, und zwar, dass ich aus meinen Zutaten vielleicht einen Kuchen machen würde oder sowas. Das ist eben genau das Gleiche. Und ich sag mal, wenn es spannend wird, dann natürlich, wenn man das Ganze auch ein bisschen mit Computern in Verbindung bringt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Lösung für ein Problem, zum Beispiel so ganz klassische Probleme in der Informatik, ich will irgendwie Daten sortieren. Ich habe Daten unsortiert, irgendwie zwar nummeriert, aber die sind überhaupt nicht durchsortiert, und brauche irgendeinen Algorithmus, irgendein Vorgehen, was mir diese Daten sortiert. Und das ist so ganz klassisch. Und dann habe ich diese Idee natürlich erstmal selber, schreibe mir das vielleicht in so einem Pseudocode auf, also einfach so in Alltagssprache ein bisschen, ja, auf so lange durch diese Liste von Zahlen durch, bis du das kleinste Element findest oder ein Element kleiner als das vorherige findest, und dann mach das Folgende, dann tausch die beiden Elemente und so weiter.
Okay.
Also das sind so Algorithmen, die hat man dann erstmal so im Kopf. Und dann kommt es zur Implementierung. Also die Implementierung ist dann tatsächlich dieser Schritt in den Programmcode rein. Ich habe diese Idee in meinem Kopf und dann implementiere ich das in Programmcode. Das kann dann Java sein, Python, aber das können auch so ganz kindgerechte Sprachen sein, also Bausteinsprachen wie Scratch oder sowas. Und das ist eine Sache, die eben ganz interessant ist, jetzt auch in Richtung AI, weil das sind natürlich letztlich auch alles nur Algorithmen, die irgendwie ablaufen. Und bis jetzt hieß es immer, naja, okay, ein Algorithmus ist auf jeden Fall eine ganz feste Reihenfolge an Befehlen und aus verschiedenen Grundbausteinen, zum Beispiel Anweisungen, Bedingungen, Wiederholungen, Variablen. Und es geht theoretisch, wenn ich durch diesen Algorithmus durchlaufe, sollte immer genau das gleiche Ergebnis rauskommen.
Also reproduzierbare Ergebnisse.
Richtig, sollte reproduzierbar reagieren. Okay, ich kann nur über die Zufallsvariablen drin haben und so weiter. Aber jetzt bei KI ist es eben nochmal was anderes. Jetzt bei KI kommen ganz, ganz viele Variablen mit rein, die eben dafür sorgen, dass ich nicht mehr 1:1 vorhersagen kann, was jetzt eigentlich passiert. Und das ist was ganz Interessantes, weil also für mich ist das sogar der nächst logische Schritt vom Programmieren. Also ihr könnt euch vorstellen, wir kommen von 1 und 0. Wir kommen von wirklich Maschinencode programmieren mit irgendwelchen Sprungbefehlen ganz unten im Speicher oder sogar zwischen den einzelnen Speicherzellen, wo der Programmcode noch drin gestanden ist, wo wir dann hin und her springen. Dann sind wir weitergegangen zu sogenannten Hochsprachen, also sowas wie Java, Python und sowas. Mhm. Und diese Hochsprachen haben als einzigen Sinn und Zweck eigentlich, dass sie näher an der natürlichen Sprache des Menschen dran sind. Dass wir besser den Programmcode verstehen können. Und jetzt, seit diesen Large Language Modellen, also seit zum Beispiel ChatGPT oder Bard, sind wir zum ersten Mal in der Lage, dass wir mit Unschärfe arbeiten, also dass wir Dinge nicht eindeutig formulieren müssen, sondern dass dieses neuronale Netz einfach sein Bestes tut und versucht, das rauszuwerfen, was wir wohl gemeint haben.
Natürlich ist das Ganze dann nur so schlau, wie der Prompt ist, also der Eingabebefehl. Ansonsten ist die Unschärfe ja natürlich noch ein bisschen zu groß. Andreas, was kann denn jetzt alles so ganz konkret mit solchen Large Language?
Moment, die Pinguine.
Verzeihung, die Pinguine!
Ja, wir können natürlich die Pinguine auch gleich in einen Algorithmus übertragen.
Ja, perfekt.
Und ein Beispiel, was das hast du ja schon erlebt, ein Beispiel, was ich immer ganz gern verwende, ist so, okay, ich gehe zum Beispiel in den Zoo und irgendwelche Zoowärter erklären mir dann, ja, das sind unsere Pinguine, wir haben 20 Pinguine da und die da drüben, die schaust du mal genau an, die beißen nämlich. Dann haben die irgendwie bestimmte Merkmale, zum Beispiel haben die irgendwelche hochstehenden Haare oder die haben dann irgendwie ganz besondere Federn und so weiter. Und das sind dann bestimmte Merkmale und die können wir, ich meine, wir machen ja im Prinzip nichts anderes als eine künstliche Intelligenz. Wir versuchen uns irgendwelche Merkmale rauszufiltern und versuchen die auf neue Situationen zu übertragen. Jetzt in dem Fall, ich gehe ins Pinguingehege, schaue mir das Ganze an, die Zoowärter erklären mir das und die wissen ganz genau, die haben vorher die Pinguine gelabelt, und wissen ganz genau, der beißt.
Danger.
Danger, genau. Und jetzt, wenn ich dann mal sage, okay, ich gehe in die freie Wildbahn raus, das hat bei mir tatsächlich den Hintergrund, ich war mal in Neuseeland bei meinem Doktorvater und da gab es blaue Pinguine in freier Wildbahn und das war unglaublich, also das war eine Lebenserfahrung, ich sag's euch. Auf jeden Fall, diese Pinguine in freier Wildbahn, da könnte man natürlich jetzt sagen, okay, ich habe in einer sicheren Umgebung, also mit meinen Trainingsdaten, wo ich genau wusste, der beißt und der beißt nicht, habe ich gelernt, das sind die Merkmale, die sprechen dafür, dieser Pinguin in der freien Wildbahn, der könnte auch beißen. Mhm. Oder der hat vielleicht irgendwelche Merkmale, die habe ich eher bei denen gefunden, die nicht beißen. Und das ist letztlich natürlich das, was wir ganz genauso wie heutzutage eine Maschine mit einem neuronalen Netz drin, was wir auch machen. Wir versuchen, diese Verknüpfungen irgendwie zueinander zu bringen und dann vorherzusagen, kann ich den jetzt streicheln oder, naja, bricht er mir dann meine Hand? Also letztlich gehen wir ja genauso vor.
Also kann man sagen, Algorithmen sind extrem oberflächlich, ja?
natürlich. Aber Algorithmen lernen, also zumindest jetzt die neuronalen Netze und die ganzen Methoden von maschinellen Lernen, die lernen auch. Die lernen, und deswegen heißt es auch künstliche Intelligenz, die lernen sehr viel, vor allem mit Trainingsdaten. Also es gibt auch bestimmte Algorithmen oder Methoden des maschinellen Lernens, die jetzt ohne Trainingsdaten auskommen. also allgemein KI-Methoden, die ohne Trainingsdaten auskommen. Aber bei den meisten funktioniert das so, okay, ich zeige denen eine bestimmte Anzahl an nicht beißenden und beißenden Pinguinen, jetzt versuchen sie es irgendwie zu übertragen und jetzt auf neue Daten, also die Testdaten, dann anzuwenden.
Okay. Hoho, das war jetzt ganz schön viel Input. Yes. Nun zu meiner ursprünglichen Frage.
Und was wir immer noch nicht wissen, hast du jetzt die Pinguine in Neuseeland gestreichelt oder nicht?
Ja, stimmt.
Ich hatte tatsächlich zu viel Angst, aber die Pinguine, man möchte es nicht glauben, aber die Pinguine haben mich gestreichelt.
Was?
Hä?
Ja. Ja, ich bin damals, es war komplett dunkel, ich war gerade in so einem Dschungel unterwegs.
Okay.
Und dann sind diese Pinguine, also ich bin mit einfach nur meinem Handylicht irgendwie am Strand runtergelaufen und bin inmitten in eine Pinguinhorde reingelaufen und da habe ich dann irgendwie so hingesetzt und die sind immer und immer näher gekommen, bis dann so ein kompletter Pinguinkreis um mich rum war und die haben mich dann so, ich behaupte immer noch, die haben mich adoptiert.
Ich habe jetzt gerade so eine Szene aus Predator im Kopf, ja? Du so im Dschungel und stößt dann allerdings nicht auf den Predator, sondern auf Pinguine. Pinguine im Dschungel, war mir auch neu.
Weißt du, ich hab schönere Assoziationen, aber du kannst auch mit Predator-Szene im
Kopf. Ja, Apocalypse Now wäre jetzt zu derb, deswegen. Doch genug mit dem Schalk hier.
Weißt du, ich habe dann immer hier so Szenen aus entweder Pinguine von Madagaskar oder allgemein Madagaskar. 1, 2, 3, die habe ich im Kopf.
Ja, oder Schweine im Weltall geht auch.
Ich sage, das ist der nächste Freie.
Okay, Andi, was kann ich jetzt ganz konkret mit solchen KI-basierten Tools überhaupt alles, wenn man das jetzt mal auf den schulischen Alltag oder Kontext anlegt, was kann ich in der Schule mit KI anstellen? Als Lehrer.
Gut, die Frage ist jetzt natürlich, wenn du es als Lehrer einsetzt.
Oder Lehrerin, wir gendern ja.
Wenn du es als Lehrer oder Lehrerin einsetzen willst, dann ist die allererste Frage, willst du es als Inhalt haben oder willst du es als Tool haben?
Sowohl als auch.
Ja, sowohl als auch. Das ist natürlich auch eins der interessantesten Sachen. Deswegen, ich bin ja jemand, der immer sehr, sehr stark für, wir brauchen mehr Informatikunterricht oder in manchen Bundländern, unter anderem Hessen, wir brauchen überhaupt mal Informatikunterricht. Da seid ihr in Bayern, seid ihr also unglaublich verwöhnt. Ich wusste als Schüler gar nicht, wie sehr ich in Bayern verwöhnt war, dass ich Informatikunterricht
hatte. Ja, mit QBasic damals noch. MS-DOS, der neue heiße Scheiß. Wahnsinn.
Bei mir war es schon der Robot Chao, also der kleine Lego-Roboter, der rumgelaufen ist. Also das war schon cool, das war schon cool. Ich habe das damals nicht so wertgeschätzt, wie ich hätte sollen. Egal. Auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Sache, wir können diese ganzen digitalen Medien, sowohl digitale Geräte als auch irgendwelche Softwares, können wir sowohl als Inhalt als auch als Tool nutzen. Mhm. Ich fange mal an mit dem Einfachen, und zwar wenn wir es einfach nur als Tool nutzen. Mhm. Das heißt, genau wie wenn wir irgendwie mit einem Laptop oder einem Beamer, wenn wir das Ganze einfach nur für den Unterricht nutzen, dass der Unterricht besser wird.
Okay.
Können wir natürlich auch in verschiedenen Fächern machen. Ich rede jetzt mal ganz konkret von zum Beispiel generativer KI. Generative KI, also sowas wie Textgeneratoren und Bildgeneratoren, die mir aus einem Prompt lässt sich dann einen Text oder ein Bild zaubern. Und das ist die Frage, was kann ich denn damit jetzt im Unterricht machen, um meinen Unterricht zu verbessern? Das ist natürlich, was es hängt von, also von Fach zu Fach unterschiedlich. Mhm. In den meisten Fächern kann man natürlich ChatGPT als Recherchetool verwenden, wenn man mit dem richtigen Mindset rangeht. Man darf nicht rangehen und sagen, okay, das ist die erste Seite von Google, wo ein gewisser Algorithmus dahinter steckt, der auch auf eine gewisse Art und Weise zumindest die Validität der Informationen überprüft. Das ist ja ganz interessant, wie dieser PageRank-Algorithmus von Google funktioniert. Der ist ja darauf ausgelegt, dass möglichst valide Informationen, die von möglichst vielen anderen Stellen bestätigt werden, dass die weit oben angezeigt werden. Davon kann man jetzt natürlich bei einem Modell, was einfach nur auf Wahrscheinlichkeiten basierend irgendwelche Texte generiert, davon kann man natürlich nicht ausgehen. Trotzdem ist es immer sehr interessant, weil gerade die neueren Versionen, zum Beispiel von ChatGPT, auch aufs Internet greifen können. Mhm. Und das ist natürlich, das macht das Ganze charmant. Das macht es insofern charmant, weil ich dann auch sagen kann, hey, gib mir doch mal eine Zusammenfassung von dem und dem komplett neuen Thema. Mhm. Und werden dann verschiedene Perspektiven schon mal dargestellt, das ist schon mal ganz angenehm. Und dann kann ich mir das Ganze auch, man kann hier Rollen verteilen, man kann ja auch sagen, hey, du bist jetzt ein Lehrer, du bist jetzt eine Lehrerin und ich möchte, dass du mir das in kindgerechter Sprache erklärst. Mhm. Kann sehr gut funktionieren. Man muss natürlich hier, gerade als Lehrer, würde ich das jetzt nicht als Recherchetool verwenden, aber wenn ich das vorher mal so ein bisschen reflektiere, kann ich das auch gezielt im Unterricht einsetzen, wenn es um solche Rechercheaufgaben geht. Mhm. Nur eben immer mit auch bei den SchülerInnen dann im Hinterkopf, okay, achtet drauf, dass ihr die Informationen, die ihr rauszieht, dann nachher auch tatsächlich überprüft. Zum Beispiel mit Quellen, die ich dann den SchülerInnen an die Hand geben kann. Eine andere Möglichkeit, wie ich das Ding als Tool einsetzen kann, ist zum Beispiel entweder gutes Beispiel im Fremdsprachenunterricht. Mhm. Im Fremdsprachenunterricht kann ich, das Ding heißt ja ChatGPT, das heißt, ich chatte ja damit. Die meisten Leute, die verwenden es falsch, also die meisten Leute verwenden das tatsächlich wie eine Suchmaschine und geben eine Zeile ein und das war's dann. Aber es ist ja eigentlich gedacht, dass ein Dialog aufgebaut wird und immer mehr Hintergrundinformationen auch gespeichert werden und dann zum späteren Zeitpunkt immer wieder auf diese Hintergrundinformationen auch referenziert werden kann. Und in dem Fall ist es so, ich kann einfach eine Konversation führen in einer beliebigen Fremdsprache. Und während in den Anfangszeiten, man redet von Anfangszeiten, dabei ist es jetzt gerade mal ein paar Monate her, dass es so richtig populär geworden ist. In den Anfangszeiten hat das teilweise dann noch mit Deutsch und sowas, haben diese Tools starke Probleme gehabt und auch teilweise sind Tools noch gar nicht auf Deutsch erhältlich. Aber mittlerweile macht es eigentlich so einen guten Job, dass man sagen kann, ich kann einfach eine Rolle zuweisen und dann sagen, okay, gut, wir machen jetzt hier eine Konversation in einem französischen Café zum Beispiel.
Mhm. Okay, ich weise dann quasi die Rolle zu und die KI spielt ihre Rolle so gut, wie es nur irgendwie geht.
Genau. Okay. Also das ist zum Beispiel was ich ja auch sehr, sehr gerne mache, ist, wenn es ums Thema Medienbildung geht und man dann sagt, hey, wir machen jetzt mal zum Beispiel Fake News selbst. Mhm. Sowas wie, hey, wir lassen uns jetzt mal einen Zeitungsartikel schreiben zu einem bestimmten Thema und lassen uns dazu noch ein Bild generieren, was dann auch noch dazu passt und dann packen wir das Ganze in ein Format, was dann wirklich so aussieht wie eine Online-Zeitung oder so und dann reflektieren wir mal gemeinsam darüber, wie einfach das jetzt eigentlich war, solche Fake News zu erstellen und wie schwierig es teilweise heutzutage auch ist, dann diese Dinge wirklich erkennen zu können, weil wenn es für uns schon so einfach ist, ich habe das letzte Mal in der 6. Klasse gemacht, wenn es für uns in einer 6. Klasse schon so einfach ist, realistisch aussehende Fake News zu erzeugen, wie einfach oder wie viel professioneller kann man das dann noch anstellen, wenn man es wirklich drauf anlegt? Und das ist dann was ganz Interessantes, was man auch mit der ganzen Klasse relativ gut reflektieren kann.
Ja, stimmt.
Wenn du jetzt grundsätzlich die Vorteile und die Probleme von der künstlichen Intelligenz anschaust, was würdest du sagen, überwiegt oder warum sollte es verwendet werden?
Es kommt jetzt natürlich immer ganz, ganz stark auf, also es kommt immer ganz, ganz stark darauf an, von was wir jetzt reden. Wenn wir vom Bildungsbereich reden, dann sehe ich tatsächlich mehr Vorteile als Nachteile. Ich sehe generell mehr Vorteile als Nachteile, nur dass manche Nachteile einfach so schwerwiegend sind, dass die alle Vorteile dann wieder, wegfallen. Von dem her, ich bleibe jetzt mal beim Bildungsbereich, weil das sind wirklich tatsächlich schöne Anwendungsbeispiele. Die große Angst steckt ja immer dahinter, ja, jetzt kann ich ja nie mehr überprüfen, ob jemand irgendwas selber geschrieben hat oder nicht.
Und geht es?
Jetzt. Tatsächlich dadurch, dass eben bestimmte Zufallsvariablen auch mit drin sind, zum Beispiel, das nennt sich Temperatur, dass eben bestimmte Zufalls-, nicht komplette Zufallswörter, aber dass nicht immer das wahrscheinlichste Wort genommen wird, sondern auch mal das drittwahrscheinlichste oder das 20. wahrscheinlichste und so weiter. Und dann dadurch weicht der Text so weit von dem ab, was, ich sag mal, das allerwahrscheinlichste Ergebnis gewesen wäre, dass man es eigentlich quasi nicht nachprüfen kann. Also zumindest mir ist, mag sein, dass ich da falsch liege, aber mir ist im Moment noch keine Software bekannt, die wirklich valide, reliabel nachprüfen kann, ob ein bestimmter Text jetzt von einer KI erzeugt wurde oder nicht.
Also ich werde immer stutzig, wenn keine Rechtschreib- oder Kommasetzungsfehler drin sind.
Ja, oder wenn die Adjektive total ausgeschmückt sind. Also da gibt es auf einmal in Aufsätzen kommen da Eigenschaftswörter vor, das ist ja unglaublich.
Also ich sag mal, es gibt so ein paar Punkte, wo man ein ganz kleines bisschen stutzig werden kann. Wenn man dann irgendwie so einen Schüleraufsatz durchliest, sind keine Rechtschreibfehler drin und dann kommt irgendwann der Satz, als ein künstliches Sprachmodell habe ich keine Gefühle und kann keine Meinung, den abgeben. Danke.
Perfekt.
Eventuell. Sich überlegen, ob das nicht vielleicht mit Hilfe geschrieben wurde.
Es sei denn, der Auftrag war, versetze dich in die Lage einer KI und schreibe den Text aus ihrer Sicht.
Natürlich. Ja, auf jeden Fall, ich sage mal, das ist natürlich der Nachteil, der von allen gesehen wird. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir immer so, okay, ich weiß im Mathematikunterricht auch nicht, hat diese Person das ohne Taschenrechner gerechnet? Hat die Person diesen Aufsatz ohne Duden geschrieben? Und noch viel, viel interessanter, hat diese Person ihre Hausaufgaben ohne helfende Eltern gemacht? Und das weiß ich nämlich nie. Und es gibt diese schöne Aussage, ChatGPT ist wie helfende Eltern, nur dass ChatGPT für alle da ist. So, okay. Aber es heißt natürlich auch, dass man sich ein bisschen Gedanken über die Struktur von Unterricht selbst machen muss. Weil, wenn wir jetzt genau solche Produktionsaufgaben nach Hause verlagern, dann müssen wir damit leben, dass solche Werkzeuge genutzt werden können und vielleicht die Kinder sogar dazu ermutigen, dass sie solche Werkzeuge nutzen. Natürlich nicht für das Lernziel, es steht und fällt hier natürlich mit den Lehr- und Lernzielen. Wenn wir jetzt das Lehrziel haben, sie können selbst einen Aufsatz schreiben zu einem bestimmten Thema, sie können selbst eine Berichterstattung schreiben, sie können selbst eine, oh Gott, wie heißt denn das Zeug nochmal, Erörterung?
Ja.
Was macht man im Deutschunterricht?
Natürlich Erörterung.
Erörterung, klar. Ja, welche Fächer habt ihr nochmal?
Deutsch.
Deutsch, natürlich Deutsch. Okay. Oder eine Gedichtanalyse. Ich sag mal, wenn wir das kann ChatGPT auch alles für uns machen, aber wenn das Lernziel ist, dass die SchülerInnen das selber können, dann müssen wir das natürlich im Unterricht machen. Ja. Und dann solche Produktionsaufgaben, wo wir dann solche Werkzeuge erlauben können, die können wir dann wieder, in die Heimarbeit auslagern. Mhm. Oder wir machen es, wie eben neue Ansätze empfehlen, eher in so einem Flipped Classroom-Format, dass man sagt, hey, die SchülerInnen erarbeiten sich zu Hause selbst die fachlichen Grundlagen, und zwar in ihrem eigenen Tempo, sei es jetzt mit Lernvideos, sei es mit Texten, sei es mit irgendwas. Und wir nutzen die gemeinsame Zeit in der Klasse nicht für einen Frontalvortrag, sondern nutzen die wirklich zum gemeinsamen Üben. Das einzige Problem dabei ist natürlich, dass es sehr, sehr viel Selbstständigkeit und Vertrauenswürdigkeit von den SchülerInnen auch voraussetzt, dass sie sich auch wirklich zu Hause selbst vorbereiten. Sonst geht das
nicht. Ja, okay.
Okay, aber das sind die negativen Aspekte. Und jetzt mal die positiven, die sind natürlich, also ich sehe die durchaus, weil es eben ein komplett neues, kreatives Arbeiten ermöglicht. Und auch Produkte in einer Zeitspanne ermöglicht, die für uns absolut unvorstellbar ist. Wie gesagt, hey, auch zum Beispiel mit meiner 6. Klasse, wunderbares Beispiel, wir haben Kinderbücher geschrieben. Wir haben innerhalb von 90 Minuten hat jedes Team ein Kinderbuch geschrieben mit Bildern, mit sonst irgendwas. Natürlich war das Lernziel in dem Fall nicht, dass ich selbst eine Reizwortgeschichte, das gibt's.
Logan, natürlich.
Ja, ich bin Informatik-Wirtschaftslehrer, da ist nicht
bloß einfach reich für die Klasse. Danke dafür.
Ja, genau.
Aus Kalmünz, hi.
Ja, doch, genau. Bei mir war es die nette Frau Dirschettl. Die Frau Dirschettl, die hat uns damals in der 4. Klasse, die uns auch Reizwortgeschichten immer durchgeprügelt. Auf jeden Fall, diese Reizwortgeschichten können wir, wenn wir die jetzt selber schreiben sollen, dann ist es natürlich blöd, wenn wir dafür ChatGPT nutzen. Aber wenn wir sagen wollen, wir wollen ein Medienprodukt erstellen, um dadurch dann Medienkompetenzen zu fördern, sowohl Anwendungskompetenzen als auch, ich kann darüber reflektieren, wie das Ganze funktioniert, aber auch ich reflektiere ein bisschen, wie das Ganze auf mich und andere wirkt, dann kann ich solche Tools auf jeden Fall nutzen. Und das deswegen meine ich immer, es steht und fällt natürlich mit dem, was ich eigentlich erreichen will.
Andreas, das war jetzt eine ganze Menge. Das müssen wir erstmal sacken lassen hier.
Ja, ich bin aber auch noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Was wir jetzt noch vergessen haben, was ihr eigentlich.
Hau rein!
Das ist ja der viel interessantere Teil. Der viel interessantere Teil ist ja, wenn man es nicht nur als Werkzeug verwendet, sondern wenn man sich das Ding als Inhalt anschaut.
Okay.
Wenn man sich wirklich KI mal anschaut und sagt, was ist dieses KI überhaupt? Wie funktioniert das Ganze? Mhm. Ich habe immer gern so einen multiperspektivischen Ansatz, dass du sagst, okay, ich stelle künstliche Intelligenz stelle ich als ein Phänomen der digitalen Welt, das umgibt uns, das finden wir jetzt heute natürlich in vereinzelten Stellen, aber in ein paar Jahren werden wir es überall, wird irgendwie KI drin sein und so weiter und so fort. Und wenn wir das als Phänomen der digitalen Welt in die Mitte stellen und dann sagen, wir nehmen jetzt verschiedene Perspektiven auf dieses Phänomen ein. Mhm. Zum Beispiel eben, einmal haben wir vorhin schon gehabt, diese anwendungsbezogene Perspektive, wo wir wirklich sagen, wir lernen, wie kann ich das Ding für mich nutzen? Wie macht das Ding meine Hausaufgaben für mich? Oder keine Ahnung, oder irgendwas anderes. Wie schreibt das Ding meine Reizwortgeschichte über den Pinguin mit dem Cowboy? Und das ist natürlich die eine Perspektive, aber die andere Perspektive und die für mich interessanteste ist so dieser Blick unter die Motorhaube. Mhm. Wie funktioniert das Ding eigentlich? Wie funktioniert so ein Sprachmodell? Und dazu gibt es auch, es gibt brillante didaktische Tools, wo man wirklich reinschauen kann in so ein Large Language Modell und sich einfach mal anschauen kann, naja, wie sind denn diese Wortwahrscheinlichkeiten? Es gibt zum Beispiel dieses Tool Circia, kommt aus der Schweiz, wie so viele von sehr, sehr guten informatikdidaktischen Tools. Mhm. Und damit kann man, zum Beispiel kann ich sagen, ich lade jetzt irgendwie ein paar Märchen rein und gucke mir an, welche Worte kommen häufig vor, welche Wortkombinationen kommen häufig vor und so weiter. Und dann kann ich mir daraus dann selber Märchen erzeugen lassen. Oder auch das, letztes Mal mit einer 9. Klasse gemacht, wir haben uns Lyrics geholt von den LieblingskünstlerInnen von der jeweiligen Schulklasse. Mhm. Und jeder hatte die Aufgabe, okay, ihr sucht euch jetzt 20 Songs von diesem einen, also von eurem Lieblingskünstler raus und nehmt die als Trainingsdaten, also nehmt die wirklich als Daten, womit ihr dieses Large Language Modell trainiert, womit ihr dieses Large Language Modell aufbaut.
Okay, aber hat DJ Bobo so viele Lieder? Man weiß es nicht.
Die Frage ist eher, ob da so sinnvoller Text drin ist. Also das wäre tatsächlich, wenn du mal DJ Bobo Texte da reinklappt
und mal guckst. Jetzt können wir gleich verraten, wer unser nächster Gast ist.
Ja, und dann Scooter. How much is the fish?
Ja. Das Gute wäre schon wieder sehr interessant. Klatsch das mal in so ein Large Language Modell rein und guck, was die häufigsten Wörter sind. Das wäre
du.
Hyper.
Du kannst Gedichte verfassen lassen nach dem Muster. Ich hab's gemacht, es geht. Geht mit Bibelfersen und geht. Und DJ Bobo, keine Ahnung, aber mit Scooter geht. So. Das geht. So, Kinders, ich habe noch 13% Akku. Wir müssen langsam zu Potte kommen hier.
Auf jeden Fall, das ist zum Beispiel da sehr, sehr cool, weil da sieht man dann wirklich, wir haben mal Ed Sheeran zum Beispiel reingeladen.
Wer ist
das denn? Wer ist dieser komische rothaarige Typ? Ja, auf jeden Fall. Und da war dann die häufigste Viererkombination von Wörtern war I am in love. Natürlich, Überraschung für die Ed Sheeran. Ja,
also alles andere hat mich jetzt wirklich überrascht.
Und wenn man das sich mal anschaut, über diese ganzen 20 Dokumente, also jedes Dokument ist ja dann ein Song quasi, wenn man sich das anschaut und sich überlegt, welche Wortkombinationen kommen jetzt häufig vor und so weiter. Und jetzt fange ich selber an, einen Satz zu schreiben und lasse mir dann einfach die Wahrscheinlichkeiten berechnen. Welches Wort kommt jetzt wahrscheinlich als nächstes? Ziemlich sicher love. Ziemlich sicher I miss you oder sonst was. Und dann kommen wunderschöne Ed Sheeran-Texte raus. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, nee, bei 20 Lyrics noch nicht. Da kommt schon sehr viel Kauderwelsch auch raus. Aber ja, sobald also mit jedem Song, den man mehr hochlädt, merkt man, wie tatsächlich diese Lyrics immer weiter in diese Richtung gehen. Und gleichzeitig verstellt man dann zum Beispiel solche Parameter wie diese Temperatur, von der ich vorhin geredet habe. Also zum Beispiel, dass wir dann wirklich so ein bisschen mehr Zufall drin haben und nicht immer nur die Texte vom Bock replizieren. Das ist ganz spannend. Dadurch lernt man auch wirklich, wie so ein Large Language Modell eigentlich unter der Motorhaube funktioniert. Und das ist ganz spannend. Also das ist tatsächlich sehr interessant.
Du, Andi, abschließende Frage, bloß noch ganz kurz, wenn ich das jetzt gerade eben richtig verstanden habe, ich könnte dieses Modell natürlich auch dahingehend trainieren, dass ich als temperaturmäßige Antwort Nummer 1 den Pinguin erhalte. Das heißt, es kommt ja auf den Input drauf an und so kann ich auch diese KI manipulieren. Stimmt?
Natürlich. Vor allem, also das ist genau das, was ich eben auch noch sagen wollte, das ist die dritte Perspektive, und zwar, ich nenne es immer so gerne Wirkungsperspektive, wo man dann schaut, naja, wie wirkt jetzt eigentlich das Ganze auf mich, auf die Gesellschaft, auf die Umwelt und so weiter. Und das ist eben, wenn man diese Perspektive vereint und sagt, ich weiß, wie ich es hernehme, ich weiß, wie es funktioniert und ich weiß, was es tut, dann bin ich zum Beispiel in der Lage, dass ich ganz bewusst ein Tool, ChatGPT, Bard, Midjourney, was weiß ich was, nutze, gleichzeitig darüber Bescheid weiß, welche Rolle hier bestimmte Trainingsdaten spielen, also dass zum Beispiel kulturelle Stereotype mittransportiert werden können, wenn das Modell, also wenn so ein Bildmodell, so ein Bildgenerator immer nur mit alten weißen Männern trainiert wurde, wenn es darum geht, naja, einen erfolgreichen Mann darzustellen oder einen erfolgreichen Menschen, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich genau das dann wieder als Output bekomme. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf, was natürlich daher kommt, dass ich verstehe, wie dieses Modell eigentlich funktioniert, damit kann ich dann diese Tools auch wirklich kritisch reflektiert nutzen.
Puh,
schwerer Tobak.
Ja, eigentlich nicht, aber weil ich finde, du kannst das sehr, sehr anschaulich auch mit den Pinguinen erklären. Nee, also ganz ohne Witz. Ich bin 1000-mal dankbar, dass du uns das erklärt hast und eben nicht eine KI. Ganz ehrlich.
Du kannst mal zum Vergleich gucken, was ChatGPT darüber sagt.
ChatGPT, also ich habe es gefragt, bitte erklär mir mal den Algorithmus. Und tatsächlich wurde mir da auch so ein Rezept ausgespuckt. Ja. So ein Backrezept. Keine Ahnung.
So ein Backrezept.
Ob das dann auch, man weiß es nicht. Ich habe Rezept gelesen und weitergeblättert. weil die Analogie dahinter stimmt, ja. Du hast hier eine klare Vorgehensweise, mach das und das Ergebnis wird den Erfolg krönen, so ungefähr. Aber ich
schaue ja, auch,
vielleicht aus
Ergebnis,
Bananen,
das Ergebnis.
Man weiß es nicht.
Ja. Das Ergebnis wird halt aus Wahrscheinlichkeiten berechnet. Das ist halt das, wie das funktioniert.
Ich muss das jetzt zu einem ordentlichen Abschluss bringen hier.
Ja. Machen wir.
An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an Professor Dr. Andreas Dengel, kurz Andi. Danke, ja. Schön, dass du da warst.
vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Ja, wir kennen uns ja seit dem Kongress in München. Da habe ich dich kennengelernt und hab mit dir auf dem Weg zum Biergarten geplaudert. Und ich muss sagen, die Stimmung jetzt hier im Podcast ist identisch mit der auf dem Weg zum Biergarten und auch im Biergarten. Also sehr, sehr angenehm.
Immer sehr wieder schön.
Immer wieder schön. So, und nun entlassen wir dich in den wohlverdienten Feierabend. Andi, halt die Ohren steif.
Wunderbar. Viel Spaß beim Schneiden.
Werde ich haben. Es ist live, ja?
Danke. Ja.
Natürlich alles live. Das kannst du rausschneiden.
Also Andi, mach's gut. Servus.
Ciao.
Ja, danke. Ja, Christian, nach der heutigen Folge fällt es mir total schwer, noch irgendwie was zu ergänzen. Es war ein super Profi bei uns, der uns wirklich alles ganz genau erklärt hat. Und ich fühle mich nicht in der Lage, das irgendwie noch zu umschreiben oder wie ich immer zu reflektieren. Super spannendes Thema und ich freue mich auf die nächste Folge.
Ja, ich auch. Ich bin auch froh, dass uns natürlich die KI noch lange nicht ersetzen kann. Also ganz ehrlich, ich bin wirklich sowas von geflasht jetzt von der Folge. Und also Andi, falls du uns noch hörst, danke. Und ich würde bloß sagen, habt keine Angst vor der KI, nutzt es gerne mal im Unterricht. Und lasst uns vielleicht mal teilhaben an euren Erfahrungen. Das war's von uns. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.